Ein herzliches Willkommen zu Der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Und für diese Folge habe ich mir mal wieder eine Solo-Folge vorgenommen, also eine Runde nur mit mir. Deswegen dimmen wir jetzt die Musik gleich ein bisschen nach unten und dann geht's nahtlos weiter. Vielleicht haben ein paar von euch mich schon für tot erklärt, weil ich mich jetzt, ich glaube, über einen Monat nicht gemeldet habe. Meine letzte Folge mit dem Manolo war, glaube ich, im Oktober. Genau. Und dann hatte ich eigentlich geplant, eine sehr wissenschaftliche Folge, oder nicht wissenschaftlich, aber da geht es so ein bisschen in die Neurowissenschaften schon rein. Die habe ich auch aufgenommen, aber da gibt es einfach noch ein paar Dinge zu klären und irgendwie kamen da mehrere Sachen zusammen. Und dann dachte ich erstmal, ich lasse das laufen und habe überlegt, was mache ich, wenn das bis zum Jahresende nicht klappt und hatte immer so ein bisschen die Solo-Folge im Hinterkopf. Habe dann überlegt, was mache ich jetzt genau, wovon will ich eigentlich erzählen? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich noch nie so richtig erzählt, wer ich bin und was ich warum mache. Ihr wisst, dass ich Hornistin bin und wahrscheinlich habt ihr auch schon geschnallt, dass ich ein paar Sachen mehr mache als nur Horn spielen. Ich sage ja auch immer, ich bin Hornistin und noch so einiges mehr. Aber was dieses einige mehr eigentlich so genau ist und wie das eigentlich überhaupt so zusammengehört, dachte ich mir, das wäre vielleicht mal eine Folge wert, das ein bisschen genauer zu erklären, ein bisschen mich genauer zu erklären, vielleicht auch, dass ihr mich besser kennenlernt. Und wer mich auch länger verfolgt, hat vielleicht schon mal den Satz von mir gehört, dass Vertrauen total wichtig ist in so ziemlich alle Prozesse. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich ja auch schlecht Vertrauen in die Person aufbauen. Deswegen möchte ich heute auch so ein bisschen versuchen, vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen das Vertrauen noch mehr in mich zu wecken. Also, ich bin die Veronika. Das hört man ja auch immer schön im Intro. Ich bin Hornistin und so einiges mehr. Und ich fange einfach mal ein bisschen von vorne an und dann wird klarer, was dieses einige mehr ist und warum ich mich für dieses einige mehr entschieden habe oder wie dieses einige mehr in mein Leben kam. Ich habe ganz klassisch in der Musikschule Horn gelernt, ungefähr mit 7 oder 8. Und für das Horn habe ich mich nicht bewusst entschieden. Das war jetzt kein Wunschinstrument. Ich habe nicht vorher schon gewusst, ich möchte unbedingt Horn lernen, sondern ich fand andere Instrumente toll, wie Schlagzeug oder Querflöte oder Trompete. Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht das Horn. Das Horn war eher ein Vorschlag von dem damaligen Musikschulleiter bei uns und meinen Eltern. Mein Papa war Jäger und war dadurch eh schon sehr affin, sage ich jetzt mal, für Hornmusik. Und meine Mama war auch total begeistert. Und der Musikschulleiter hatte auch im Hinterkopf, dass einfach Hörner gefehlt haben. Es hat also dieses Instrument einfach irgendwie gebraucht. Und dann war ich in dem Moment, habe ich mich zumindest in dem Moment als kleines Mädel so ein bisschen als nicht Opfer empfunden. Aber es wurde mir jetzt, sage ich mal, ein bisschen näher gebracht, dass ich das jetzt machen soll. Also es war nicht unbedingt meine eigene Entscheidung. Und ich war auch ein sehr schmächtiges, kleines Mädchen, recht dünn und klein. Und diese Hornkoffer damals, das waren so Hartschalenkoffer. Und dieses Horn hat ja mit dem großen Trichter. Und dann, wenn man das immer so getragen hat, ist mir immer dieser Trichter so am Bein entlang geschrappt. Ich fand das immer unmöglich. Also mein erster Kontakt mit meinem Instrument war quasi irgendwie nicht der beste. Es war ein bisschen ein spezieller Einstieg. Aber das Schöne war, es fiel mir total leicht. Ich habe ja, dadurch, dass mein Papa eben Jäger war und die damals die Jagdhornbläser auch, also man nennt es Obmann für die Jagdhornbläser, war er da zuständig in unserem Landkreis. Und ich hatte quasi schon von Krabbelzeit an immer irgendein hornartiges oder trompetenartiges Instrument um mich herum. Und ich habe da relativ früh einfach schon mich ausprobiert und es ging. Also es fiel mir total leicht, die Nummer. Es kam nicht noch irgendwie zusätzlich hinzu, dass ich da Schwierigkeiten hatte. Und dann habe ich das einfach gut gemeistert und es hat gut funktioniert. Und ich hatte gleich einen Zugang zu dem Instrument. Und dann long story short, ich habe bei uns in der Musikschule, da wo ich herkomme, gab es verschiedene Orchestergruppen vom Spielkreis über das Vororchester hieß es, glaube ich, und dann das Hauptorchester. Und das Hauptorchester ist bei uns zu Hause was ganz Besonderes, sehr traditionsreich. Viele unserer Eltern von meinen Freunden von damals von zu Hause waren auch schon in diesem Orchester und dort trägt man eine Uniform der bayerisch-fränkischen Grenadiere. Da hole ich jetzt ein bisschen aus, dass man einfach, vielleicht ist eine ganz lustige Hintergrundgeschichte, und diese Uniform, da hat man dann so ein Tschakko getragen und es war irgendwie toll. Also es hatte irgendwas, dass wir so ein leichtes Ehrgefühl auch unseren Eltern gegenüber hatten oder den Generationen vor uns. Und es gab unzählig viele Geschichten und ich war da sehr gebettet in einem freundschaftlichen Kreis mit vielen Gleichgesinnten. Also Musik war für mich immer irgendwie Freundschaft, Zeit mit meinen Freunden. Und dann, als die Zeit vorbei war und es so ein bisschen darum ging, jeder geht so seine beruflichen Wege, jeder geht irgendwie ins Studium, und ich war nicht so richtig, mir war nicht so klar, was will ich eigentlich machen. Und das Musikstudium hat mir niemand aktiv nahegelegt, weil ich hatte nie über einen längeren Zeitraum einen Hornlehrer. Ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Lehrer zu unterschiedlichen Zeiten, also zu unterschiedlichen Perioden, Längen. Manche waren ein bisschen länger da, vielleicht mal 1-2 Jahre, und manche waren kürzer da. Ich kann auch überhaupt nicht mehr sagen, wer das alles war. Ich habe mal ausgerechnet, damals mein Professor dann an der Hochschule war ungefähr die 8. Person, die mir 8. oder 7., die mir irgendwas am Horn erklärt hat. Und es war schon eine Menge. Also ich bin durch eine Menge Hände irgendwie gegangen, aber ich habe die gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe sehr, sehr viel für mich allein gemacht. Das war auch irgendwie interessant. Ich habe das teilweise sehr autodidaktisch mir vieles erschlossen. Und bin dann in dieses Studium in München hineingestartet, und es war wie eine andere Welt. Generell mein Musikstudium habe ich anders wahrgenommen, oder ich hatte keine Vorstellung. Ich war oft in meinen eigenen Vorstellungen unterwegs. Aber es war eine schöne Zeit. Ich habe mit meinem Professor eine total passende Person für mich gefunden. Mich verbindet sehr, sehr viel mit meinem Lehrer damals, heute immer noch, zwischenmenschlich auch. Also über das Instrument hinaus. Und das sind Dinge, die möchte ich nicht missen. Das ist, war ein totaler Glücksgriff. Irgendwie habe ich das gut erwischt. Am Anfang hatte ich das nicht geplant. Auch das war irgendwie ungeplant. Kam das so daher. Aber das war wirklich eine gute Fügung. Und dann während dem Studium hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, da gibt es noch mehr. Beziehungsweise, ich muss vorgreifen, ich habe schon vielleicht vor dem Studium, hatte ich im Hinterkopf irgendwie das Problem, dass ich mich nicht unbedingt identifizieren wollte mit bestimmten Begriffen. Also jetzt da Hornistin zu sein oder Musikerin an sich. Ich habe mit so Begrifflichkeiten hatte ich es noch nie. Also mit Worten und mit Labels komme ich nicht ganz so klar und tue mich manchmal auch ein bisschen schwer, wenn man etwas sehr labeln will. Und ich habe mich da auch ein bisschen vielleicht in die Enge gedrängt gefühlt in manchen Situationen. Ich konnte damit nicht ganz so umgehen, wie die Vorstellung von so einem Hornisten denn ist in der Berufswelt, auch später im Orchester. Also ich musste da vieles erstmal für mich, für meinen Kopf, für meine Gefühlswelt ergründen und habe aber über dieses Körperliche gemerkt, da gibt es noch mehr, da gibt es viel mehr Herangehensweisen, wie man Dinge verstehen kann, beziehungsweise ich bin an manche Grenzen rangekommen, wo ich das nicht so machen konnte wie andere. Ich hatte einen Lehrer, der sehr, sehr im Vergleich zu mir sehr groß ist. Wenn vielleicht ein paar Hornisten zuhören, der Eric Terwilliger war mein Professor, bei dem habe ich studiert. Und das ist im Gegensatz zu mir einfach ein großer Mann. Und ich war immer noch relativ kleine, dünne Frau neben diesem Mann. Und der hat Dinge mit seinem Körper gemacht, die hat mein Körper nicht gleich so umsetzen können. Ich habe das aber gesehen und wollte das machen. Es fiel mir einfach nicht so leicht. Ich habe gemerkt, manche Sachen sind zu anstrengend für mich oder zumindest nicht zu anstrengend, aber ich muss das für meine Physis irgendwie nachvollziehen können. Ich hatte da noch null Ahnung von dem, wo mich mein Weg mal irgendwie hinführen würde, aber ich habe gemerkt, da ist noch ganz viel zu ergründen, da ist noch ganz viel zu verstehen für mich. Und es kam noch eine Sache hinzu, ich hatte schon immer durch meine Jugendzeit hindurch Probleme mit meinem Becken bzw. meinem unteren Rücken, weil ich in der frühen Jugendzeit vom Zwetschgenbaum gefallen bin. Bin da ziemlich unglücklich gestürzt auf mein Kreuzbein und dachte eigentlich immer, es wäre mein Steißbein. Habe lange gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was ich da habe, dass mein Steißbein eben da was abbekommen hat. Es war aber eher so mein ganzes Becken, mein Kreuzbein an sich. Und das wird dann nachher noch mal ein bisschen Thema, wo mich das eben hingeführt hat. Aber das hat nicht dazu beigetragen, meine untere Rückenproblematik, dass ich Dinge gut für mich umsetzen konnte. Also habe ich nach was gesucht. Und passenderweise war mein Professor auch Yogalehrer. So kam ich also ans Yoga. Mit Yoga hatte ich vorher nie wirklich Berührungspunkte. Habe ich erst im Studium begonnen und bin dann fleißig in manche Yoga-Klassen. Bei mir ums Eck gab es ein Yoga-Studio. Dann bin ich da immer hinmarschiert. Und habe dann später, 2018, eine Yogalehrerausbildung gemacht. In der Zeit bis 2018 ist aber noch eine ganze Menge bei mir passiert. 2009 habe ich angefangen zu studieren und habe mein Studium soweit da in München gemacht. Ich habe gemuckt, wie wir alle. Ich habe da mein Studentenleben quasi bestritten. Und 2015 hat sich aber so ziemlich alles geändert in meinem Leben, denn dann hat sich mein Papa das Leben genommen. Ich habe quasi das Erlebnis gemacht, dass ein Familienmitglied Suizid begeht. Und das hat natürlich ganz viel verändert. Darüber habe ich auch eine ganz intensive Folge mit der Anouk Bindels zum Beispiel gemacht, die was Ähnliches erlebt hatte. Ihr Ehemann hat sich auch das Leben damals genommen und uns hat ganz viel damals schon und wie heute auch verbunden. Und wer da jetzt schon irgendwie ein Kribbeln in sich spürt und da mehr hören möchte, der sollte doch unbedingt mal in die Folge mit der Anouk Bindels reinhören. Aber dieses Erlebnis war natürlich, wie man sich vorstellen kann, mehr als einschneidend und hat mein Studium damals unterbrochen. Ich war, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr war ich gar nicht in der Hochschule, war nur zu Hause. Bin dann wieder rein ins Studium, habe noch einen anderen Lehrer nebenbei gehabt, bin dann ein bisschen hin und her gefahren. Es war einfach ganz, ganz viel los, ganz viel Unstetes. Und dann habe ich eben 2018 gesagt, ich brauche mal eine Auszeit. Ich muss mal weg und zwar alleine und ich würde gern irgendwas mit Bewegung oder mit Yoga machen, irgendwie so ein Yoga-Urlaub. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen möchte. Also es war jetzt nicht in meinem Kopf, dass ich Yoga-Lehrer werden will, gar nicht. Und dann kam das aber irgendwie so und bin dann da hin auf Bali gereist und war da 4 Wochen, habe da eine 4-wöchige 200-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, habe da auch noch meinen Freund kennengelernt. Das ist auch noch eine schöne Geschichte. Wie es der Zufall so wollte, wurde er als einer von 2 Männern in einer Gruppe, wo 36 Frauen ungefähr waren und 2 Männer, wurde er mit mir auf ein Zimmer gesteckt, weil er gerne ein Doppelzimmer haben wollte. Der andere Mann wollte kein Doppelzimmer und dann war der Alex alleine. Und dann wurde ich quasi ausgewählt als die ja, Gewinnerin aus der Losung, mit ihm das Zimmer teilen zu dürfen. Wir wussten davon beide nichts, bis wir da angereist sind und waren dann mehr als überrascht, als wir festgestellt haben, dass wir da zu zweit auf einem Zimmer sind. Aber eben, wie es der Zufall oder für mich eher das Schicksal wollte, an Zufälle glaube ich nicht ganz so sehr. Ich glaube, dass ganz viel in unserem Leben ein Stück weit auch geführt ist. Und so hatte das auch einfach einen schönen, mehrere schöne Nebeneffekte, diese Reise nach Bali. Und ich habe da ganz viel von da an, also es hat jetzt nicht mein Leben verändert, vielleicht sage ich es mal so. Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass Yoga meine Erfüllung ist und dass ich in der Rolle als Yogalehrer total aufgehe. Ganz im Gegenteil, ich war sehr kritisch. Ich bin teilweise auch ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich bin Steinbock, falls das für so manche, die mit Astrologie so ein bisschen da eine Affinität zu haben, für mich ist das immer so ein gutes Gefühl. Ich orientiere mich gern an astrologischen Pfeilern. Und Steinböcke neigen eher dazu, so ein bisschen Dinge zu hinterfragen, etwas klarer, manchmal vielleicht auch kühler zu sein. Und ich habe da meine Klarheit und Kühlheit doch ein bisschen arg ausgelebt, wurde dabei immer wieder gut von meinem Freund aufgefangen. Also das Ganze war jetzt, um es kurz zu machen, ich habe nicht meine Erfüllung darin gefunden. Ich bin dann zurück und habe aber angefangen, Yoga zu unterrichten, weil ich das natürlich schon von dem Beweglichkeitsaspekt her und allem sehr interessant fand, hat aber viele kritische Punkte nach wie vor. Und dann wieder, long story short, nicht paar Jahre später, 2018, 2020, habe ich dann die Spiraldynamik entdeckt über meinen Freund. Der hat es dann an mich herangetragen und da habe ich gemerkt, oh, endlich werden mir Dinge erklärt. Endlich bekomme ich Antworten auf Fragen, was unseren Körper angeht, wie Dinge funktionieren. Dieses Yoga und auch die Ausbildung, die ich da gemacht habe, ich möchte dem gar nicht die Qualität absprechen und auch auf keinen Fall den Ausbildern. Ich bin denen sehr dankbar für die Schiene, was die machen. Haben die das wunderbar gemacht. Und es war, wie schon gesagt, ein absoluter Schicksalsweg für mich, da hinzugehen. Aber ich hatte einfach enorm viele Fragen und die Spiraldynamik hat diese Fragen beantwortet. Ich habe zum ersten Mal wirklich richtig erklärt bekommen oder konnte mir in einem zusammenhängenden Feld mich irgendwo bewegen, wo ich nach und nach verstanden habe, wie Bewegung funktioniert, wie die Anatomie sich von einem System her durch unseren ganzen Körper organisiert. Und das ist die Spirale. Später habe ich dann festgestellt, dass viele andere Bewegungsarten sich ebenfalls an der Spirale orientieren, aber dafür einfach andere Namen haben. Komme ich noch dazu vielleicht? Aber die Spiraldynamik war auf jeden Fall ein Türöffner. Es war total spannend für mich damals und ich dachte damals schon so, wow, jetzt habe ich es irgendwie gefunden. So, das hatte ich aber schon ganz oft. Also ich habe total viel schon gemacht. Ich habe Alexander-Technik früher gemacht, habe da Unterricht genommen bei der Uschi Hartberger eben, mit der ich auch eine Folge gemacht habe. Ich war beim Rolfing. Ich habe mir verschiedenste Sachen angeguckt und dachte immer, für einen kurzen Moment, das ist es jetzt. Da bleibe ich jetzt. Irgendwie kann ich da jetzt, bekomme ich da meine Antworten. Und das war aber, wie gesagt, immer nur für ganz kurz. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, es reicht mir leider nicht. Das sind zu viele. Da kommen nach ein paar Antworten kommen sofort neue Fragen, die aufploppen. Und ich musste weiterziehen. Ich konnte da nicht bleiben. Mir war das nicht genug. Und da bei der Spiraldynamik war es zum ersten Mal so, dass ich dachte, okay, hier kann ich jetzt erstmal wirklich eine Zeit bleiben, weil das eine Flut von Informationen war. Total spannend und ich habe das dann gut mit Yoga kombinieren können, weil Spiraldynamik ganz viel auch sich am Yoga orientiert, beziehungsweise man kann Yoga sehr spiraldynamisch die Asanas durchleuchten und verstehen, weil diese Spirale sehr intelligent sich auch durch die Yoga-Asanas zieht und man merkt, dass diese Asanas gar nicht so dumm sind. Die haben schon einen anatomischen Sinn dahinter. Wenn man sich auch überlegt, wann diese ganzen Dinge entstanden sind, sind ja vor Jahrtausenden, hat Yoga begonnen auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also Yoga ist ja ein ein so ein großer Begriff. Es ist ja quasi ein Oberbegriff für 1000 Unterarten. Und das kann man gar nicht so schnell erklären. Jeder findet da auch ein Stück weit seinen eigenen Zugang. Aber was eben die Bewegung, die Anatomie, unseren Körper anging, habe ich gemerkt, Spiraldynamik gibt mir definitiv ganz viele Antworten. Und dann habe ich das gemacht 2020. 21 und dann hat es schon begonnen, dass ich gemerkt habe, irgendwie ist da aber noch mehr, weil genau während meiner Spiraldynamik-Ausbildung habe ich über Social Media immer wieder Videos und Beiträge von der Bewegung aus Amerika, die sich Functional Pattern nennt, gesehen und habe da gesehen, dass es da wahnsinnige Erfolge gibt, gerade was Skoliose und solche Dinge angeht und die ganz ganz, ganz detailliert und ganz aufs letzte Detail ausgerichtet sich funktional bewegen. Sehr, sehr fitnessmäßig, sehr sportlich, teilweise auch an die Kampfkunst angelehnt. Und diese Bewegung ist auch eine sehr strikte. Also es hat auch damals schon auf mich den Eindruck gemacht, dass es da kein Wenn und Aber gibt, sondern ja, Dienst nach Ansage quasi. Also da wird entweder gemacht, wie das funktioniert, oder es wird nicht gemacht. Das kam schon ziemlich klar rüber. Aber ich habe gemerkt, wow, da ist auf einmal noch viel mehr. Da haben sich auf einmal Felder aufgetan, die für mich wahnsinnig bereichernd waren, aber dann noch nicht mehr Fragezeichen im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, sondern diesmal Fragezeichen im Sinne von, ich verstehe das noch nicht. Ich sehe was und möchte es verstehen. Da werden Dinge erklärt, die ich noch nicht begreife. Das hätten vielleicht eher Fitnesstrainer, die einen Fitnessschein gemacht haben oder Therapeuten, Physiotherapeuten verstanden. Aber ich hatte noch nicht diesen Hintergrund und den Zugang, den ich brauche und den ich mir immer noch aneigne. Also es geht sehr, sehr in die Tiefe und es sind einfach ganz viele Sachen angekratzt worden, die ich gesehen habe und ich habe gemerkt, verstehe ich nicht, möchte ich aber verstehen. Und es wurden auf einmal immer mehr und ich hatte das Gefühl, es häuft sich ein Berg vor mir an, den ich schier nicht bewältigen kann. Aber mein Interesse war auf jeden Fall geweckt. Ich habe mich dann da weiter versucht, mit auseinanderzusetzen und habe ganz viel über Social Media einfach verfolgt. Und ich habe quasi eine Tür zu einer Welt geöffnet, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Habe dann gemerkt, diese funktionelle Bewegungswelt ist riesengroß. Und ganz viele aus dem Fitnessbereich kommen auf die Idee, oder es kommen immer mehr auf die Idee, dass Bewegung spiralisch funktioniert, beziehungsweise dass Training sich an den grundlegenden Mustern der Bewegung von uns Menschen orientieren sollte. Und das ist einfach Laufen, erstmal stehen, dann gehen, laufen und werfen. Das sind die drei archaischen Bewegungsmuster von uns Menschen. So sind wir gedacht, so sind wir von der Natur auch gemacht. Und wie gesagt, ganz viele andere habe ich gemerkt, orientieren sich daran. Und es gab dann die unterschiedlichsten Ansätze. Eben, wie gesagt, dieses Functional Pattern. Und das war das Erste, worauf ich gestoßen bin. Und dann habe ich da versucht, mich selber irgendwie da durchzuhangeln und das mir selber zu erklären. Und diese Bewegungsgeschichte lief dann auch einfach so. Ich habe das gut in meinen Unterrichten, in mein Hornspiel selber für mich im Orchester mit integrieren können. Und es hat mir einfach irrsinnig gut getan, zu verstehen. Dieses sich selber zu verstehen oder generell Dinge zu verstehen, wie Dinge funktionieren, helfen mir. Deswegen ist es so schön, dass es sich auch so gut reimt, der gesunde Ton. Es geht um die Funktion, das ist nämlich das bindende Glied, die Funktion, was ich dann später festgestellt habe, auch mit dem Emotionscoaching und den Neurowissenschaften. Und die kamen dann 2021 dazu. Wieder mein Freund kam ums Eck, mein Freund ist leidenschaftlicher Podcast-Hörer, jetzt nicht mehr so viel, jetzt hat er nicht mehr so viel Zeit, aber damals hat er irrsinnig viele Podcasts gehört und kam irgendwann heim und hat gemeint, er hat einen Podcast von dem Dennis Scharnweber gehört und den möchte er sich mal anschauen. Und der hatte länger schon geliebäugelt mit einer NLP-Ausbildung. Für alle, die NLP nicht kennen, NLP ist die Abkürzung für neurolinguistisches Programmieren. Und da geht es ganz viel um Sprache, darum, wie Kommunikation funktioniert. NLP hat auch früher, ich weiß nicht, in den 90ern oder so, sagt man dem irgendwie nach, dass es so einen Ruf hatte, dass es sehr manipulierend sein kann und dass dass Geschäftsleute und teilweise Politiker NLP-Praktiken nutzen, um einfach manipulativ zu kommunizieren. Aber habe ich jetzt nicht so empfunden, dass es da um Manipulation geht und vor allem nicht da, wo wir dann letztendlich die Ausbildung gemacht haben, nämlich bei Dennis Scharnweber. Und das ist ein etwas anderes NLP. Da geht es schon auch um Kommunikation und zu verstehen wiederum, wie Dinge funktionieren, wie wir Menschen funktionieren, wie Bewertung funktioniert und eben wie Zwischenmenschlichkeit, unser Miteinander funktioniert, warum Probleme entstehen, aber auch ganz viel um Emotionen. Er hat für sich NLP zu NRP ummodifiziert und nennt es Neuroresonanz Practitioner. Also es geht nicht mehr nur um das Linguistische, die Sprache, sondern vielmehr um die Resonanz, die zwischen uns Menschen herrscht. In der Kommunikation auch eben ganz viel, was nonverbal geschieht. Und das war sehr intensiv. Das war wahnsinnig intensiv, das auch vor allem als Paar zu machen. So eine Persönlichkeitsentwicklungsreise alleine zu machen, ist, glaube ich, schon für viele eine herausfordernde Zeit. Und das dann aber als Paar zu machen, puh, war echt spannend. Echt eine spannende Zeit im Nachhinein betrachtet. Aber auch da bin ich sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Einfach was nicht, sage ich gleich. Alle, die das vorhaben, sowas ist nicht einfach. Meine Eltern haben damals immer gesagt, die sind viel Jakobsweg gelaufen und die haben zu mir und meinem Bruder immer gesagt, wenn wir mal einen Partner haben und möchten den fürs Leben testen, möchten schauen, ob das funktioniert für die Dauer, dann sollen wir doch mit denen den Jakobsweg laufen. Ich habe das während der Ausbildung für mich ummodifiziert und habe mir gedacht, nee, Jakobsweg ist nichts dagegen. Wer das rausfinden möchte, der macht zusammen so eine Ausbildung miteinander. Also, wir haben da unseren Practitioner und später unseren Master gemacht. Das war also eine Coaching-Ausbildung, die wir da absolviert haben. Und das hat ganz viel umgekrempelt und da kamen ganz viele Dinge nochmal anders hoch und auch solche Dinge natürlich, was man erlebt hat. Also da wurde auch so dieser Suizid von meinem Papa für mich nochmal anders aufgerollt. Ich habe mit vielen Familienmitgliedern für mich anders Frieden geschlossen. Wenn solche Dinge in Familien passieren, also ich kann jetzt nicht ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe jetzt da nicht so viel Kontakt mit anderen Betroffenen gehabt, aber es war streckenweise, hat man es für sich selber so erlebt, dass einfach viel Energie da im Umlauf ist. Es ist ein sehr belastetes Thema, was viel Schuld und Scham auch damit verbunden und auch gesellschaftlich. Also Suizid ist natürlich was durch Kirche und Glauben nicht unbedingt den besten Stand hat. Und ja, ich habe auch eine Beerdigung erlebt, wo der Pfarrer einem vermittelt hat, dass das jetzt irgendwie nicht so cool ist, was dann passiert ist. Jetzt im Nachhinein kann ich darüber lachen. Oder nicht lachen, aber ich habe einen guten Abstand dazu. Und ich habe auch oft das Erlebnis gemacht, in der Kernzeit hat uns Humor schon ein Stück weit als Familie geholfen. Und wir haben viele Dinge nicht mit lächerlichem Humor genommen, sondern wir konnten uns mit Humor über ganz harte Zeiten helfen. Ja, situativer Humor. Vielleicht so. Und das ist mir auch deswegen so ein Anliegen, Ich möchte nächstes Jahr ein oder vielleicht sogar zwei Folgen über Humor machen. Ich finde Humor ganz wichtig und Humor sagt unheimlich viel aus über uns, wer wir als Menschen sind und wo unsere Grenzen sind, wie weit wir mitgehen, was wir, es ist fast schon ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung auch wieder. Also Humor ist auch teilweise eine, kann eine Grenzerfahrung sein. Und wie gesagt, dieser Humor hat eben in der Zeit ganz viel geholfen und in der Coaching-Ausbildung hat mir Humor auch ganz viel geholfen, aber wurde diese Zeit eben für mich nochmal anders aufgerollt und ich habe mich lang nicht so getraut, darüber zu sprechen. Ich tue mir jetzt auch nicht mega leicht, aber ich habe mich deswegen nicht getraut, weil ich dachte, ich tue mich damit hervor oder ich wollte vermeiden, mich damit hervorzutun und mich aufzuspielen, was eigentlich echt krass ist. Also ich glaube, manche haben eher dieses vielleicht, dass sie sich schämen, dass jemand so einen Schritt gegangen ist. Das habe ich überhaupt nicht. Ich kann das zu 100% nachvollziehen, was da passiert ist. Und es sind für mich keine Unklarheiten, aber ich habe eher so diese Scham vielleicht, dass ich das Gefühl habe, wenn ich darüber rede, dass Menschen meinen, ich profiliere mich über dieses Thema. Und darüber möchte ich reden, weil vielleicht hören mir ein, zwei zu, die sich da angesprochen fühlen oder die merken, da entsteht irgendwie ein Kontakt zu mir, ein ehrlicher Kontakt. Durch einen ehrlichen Kontakt, wie gesagt, kommt diese Brücke zum Vertrauen zustande. Und das ist mir schon ein bisschen wichtig, dass ich das jetzt so ausgesprochen habe. Vielleicht kann man es so nennen. Auf jeden Fall diese Coaching-Ausbildung, war echt, wie gesagt, nicht ohne, aber hat mein ganzes Leben eigentlich echt verändert. Da kam eine Menge Info auch dazu und das war dann ein Teil von dieser Ausbildung, war dann auch, dass wir uns im ersten Level von M-Trace ausbilden lassen. M-Trace ist auch wiederum von einem Trainer entwickelt worden, der aus der Wingwave-Szene kommt, der Dirk Eilert, der hat auch mit NLP begonnen, wie so viele andere. Der ist sehr vernetzt in der NLP-Szene und viele NLPler nehmen eben sein M-Trace mittlerweile mit in ihre Ausbildungen mit rein. Und der Dirk hat sich dann sehr in die wissenschaftliche Schiene begeben und hat mittlerweile ganz viele verschiedene Module entwickelt. Also ich weiß nicht, wie die Chronologie war, aber er ist sehr bekannt für das Mimikresonanztraining auch. Da geht es darum, dass man die Mikroexpressionen im Gesicht erkennt. Die Mikroexpressionen, die wir nicht bewusst steuern können. Also das sind Gesichtsausdrücke, die im Bruchteil einer Sekunde über unser Gesicht huschen, die wir nicht bewusst steuern können, also das unbewusst abläuft, und die aber ganz, ganz viel über unsere wahre innere Emotionalität und Gedankenwelt aussagen. Das ist eben eine Schiene und dieses M-Trace ist ein integratives Emotionscoaching. Da kommen ganz viele neurowissenschaftliche Ansätze, die aktuellsten Verhaltensforschungen. Es ist sehr, sehr psychologisch. Es ist wahrscheinlich, möchte ich mal behaupten, es ist eine sehr junge Coaching-Art auch. Die gibt es auch erst seit 2018 oder 2019 und ist wahrscheinlich, ich kenne nichts Vergleichbares und ich finde, es gibt nichts Besseres im Moment. Ich habe jetzt schon ein paar andere Sachen mir noch angeguckt und das ist wirklich sehr, sehr fundiert und kommt, es ersetzt auf keinen Fall die Arbeit von Therapeuten, also das darf man nicht falsch verstehen, Psychotherapie ist nochmal auf einem ganz anderen Feld, aber gut ausgebildete Coaches aus dem M-Trace-Bereich und dann auch noch auf der neurowissenschaftlichen Basis, wo ich dann auch noch dazu komme, können durchaus vom Verständnis nachvollziehen, wie Psychotherapeuten arbeiten. Ist aber absolut kein Ersatz. Und das ist auch so ein bisschen, ich möchte jetzt keine Lanze für Coaching brechen. Der Begriff Coaching ist bei ganz vielen nicht so gut verortet. Aber ich möchte vielleicht eine Sache, oder ich habe eine Meinung oder einen Gedanken dazu, den ich gerne teilen möchte, die Verantwortung dafür, ob jemand einen Coach findet, der gut ist oder nicht, also die Qualität des Coachings, hängt auch ein bisschen von dem Coachee, also der sich das Coaching sucht, ab. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich es nicht so gut finde, einfach plakativ zu sagen, die Coaching-Szene ist viel zu überlaufen und es sind viel zu viele schlechte Coaches unterwegs und man darf da gar nicht mehr dem Ganzen trauen und dann, wenn man schon nur Coach hört, schaltet man komplett ab. Und gleich so generell zu sagen, Coaches sind alles Scharlatane und dass man dann sich beschwert, wenn man einen schlechten Coach erwischt hat, das ist für mich so ein bisschen, ja, jeder hat ein bisschen eine Verantwortung. Das ist für mich wie Lebensmittel. Wenn ich Lebensmittel kaufe, dann habe ich meiner Meinung nach echt eine große Verantwortung, was ich kaufe. Dann muss ich mich echt einfach damit auseinandersetzen. Und ich bin ein Kind, ich komme vom Bauernhof, ich bin mit Landwirtschaft und Jagd und solchen Dingen groß geworden. Ich habe einen Bruder, der einen ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb hat und ich bin durchaus bewandelt mit der Materie, Lebensmittel und wie Dinge funktionieren. Und ich finde es nicht so einfach, Verantwortung einseitig abzugeben. Verantwortung ist gerade auch, wie gesagt, bei Lebensmitteln hat der Konsument total viel Verantwortung. Und so finde ich auch, dass bei einem Coaching ein Coachee total viel Verantwortung hat. Es gibt so viel Angebot und man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Wenn man was verändern möchte, dann gucke ich mir halt 3, 4 verschiedene an und gehe nicht gleich zum Erstbesten. Und dann merkt man vielleicht, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Coaching. Dieser Begriff ist ja nicht geschützt. Jeder kann sich Coach nennen. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung so, weil, wie gesagt, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dann prüfe ich den Menschen doch vorher. Dann schaue ich doch, schwingt der mit mir? Ist der was für mich? Und ich glaube, dann ist ganz viel Arbeit schon getan, anstatt die ganze Verantwortung komplett abzugeben. Das ist so ein kleines bisschen mein Steinbock-Credo zu der ganzen Thematik. Also ich finde, den Begriff Coaching sollte man nicht ändern. Ich finde, den Coach sollte es so weitergeben. Ich finde es ein bisschen schade, dass ganz viele sich nicht mehr Coach nennen wollen oder dass dieses Wort so negativ besetzt ist. Ich werde es nicht ändern. Ich werde es für mich so beibehalten. Aber dieses Coaching eben gibt mir ja, oder diese Art von Coaching, wie ich es gelernt habe, gibt mir einen total guten Nährboden, mich da sicher und gut zu fühlen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es kaum was Vergleichbares gibt. Also M-Trace ist durchaus ein Begriff, den man mal googeln kann. Und über dieses M-Trace über diese Basisausbildung bin ich dann sehr, sehr angefixt gewesen. Ich habe mich dann mit all den anderen Angeboten auseinandergesetzt, die es von der Dirk Eilert Akademie gibt. Und unter anderem ist dort auch der Dr. Damir Del Monte. Und der Damir Del Monte ist ein Tausendsasser, ein Wahnsinnstyp. Er ist ein Medizinwissenschaftler und Neurowissenschaftler und Manualtherapeut und Psychologe und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also ich glaube, es gibt wenig Sachen, die der Damian nicht kennt und kann. Aber er sagt von sich selber, er kann und kennt total viel. Aber vieles eher oberflächlich für seine Begrifflichkeit. Also für einen Laien ist es absolut nicht oberflächlich. Und er weiß durchaus, wo seine Grenzen sind und verweist dann weiter an Spezialisten der einzelnen Fachgebiete. Aber was den Darm ja so einzigartig macht, ist die Fusion aus diesen vielen, vielen Dingen und diese unzähligen Brücken, die er schlägt in die unterschiedlichsten Thematiken. Und das hat mich sowas von fasziniert. Da dachte ich, das ist mein, wenn ich überhaupt mal mir anmaßen möchte, jemanden meinen Mentor zu nennen, weil mit dem Begriff Mentor tue ich mir auch so ein bisschen schwer, dann könnte es der Darm ja zumindest in dem Bereich sein. Es gibt andere Bereiche, wo ich dann wieder sagen würde, nö, da ist der Darm ja nicht mein Mentor, aber in dem Bereich auf jeden Fall. Es war und ist immer noch ein wahnsinnsbereichernder, faszinierender Mensch. Und da bin ich auf diese Welt der Neurowissenschaften gestoßen und habe dann plötzlich gemerkt, wie sich alle Kreise schließen. Plötzlich habe ich verstanden, wie Neuroathletik funktioniert, warum manche Bewegungen wie zusammenhängen. Ich hatte dann in der Zeit auch schon noch tiefer Kontakt mit der Biomechanik-Szene. Ich habe ja den Manolo, mit dem ich die letzte Folge gestaltet habe, kennengelernt. Ich habe über ihn ganz viele andere kennengelernt. Ich bin an das PRI, an die Postural Restoration oder das Postural Restoration Institut gestoßen. Das ist ein dort wird sehr fundiert mit der Atmung gearbeitet. Es geht wahnsinnig viel um die Macht des Zwerchfells, was Atmung in unserem Körper bewirkt, physisch, also an unseren Knochen. Aber all diese Fitnessströmungen, dieses PRI und die ganze Biomechanik-Szene und viele, 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 die ich jetzt kennengelernt habe über Social Media in diesem Dunstkreis, sage ich jetzt mal, von den Manolo, denen ist durchaus bewusst, wie wichtig ein reguliertes Nervensystem ist. Und das finde ich so fantastisch. Also es kommt alles zusammen. Ganz viele von meinen Musikerkollegen zum Beispiel machen Strömungen wie das Somatic Experience. Somatic Experience ist auch eine Körperarbeit, wo es ganz viel mit dem Nervensystem zusammenhängt. Also diese Begrifflichkeiten aus dem neurowissenschaftlichen Gebiet kommen immer mehr. Weil wahrscheinlich ist es auch schon ein paar von euch aufgefallen, dass immer mehr vom Gehirn reden und immer mehr vom Nervensystem und irgendwie von unseren Emotionen und die Macht unserer Atmung und so. Finde ich auch alles super. Ich finde es mega genial. Mir ist nur manches manchmal ein bisschen zu oberflächlich und zu schnell auf irgendeinen Karren aufgesprungen, der gerade Mode bedeutet. Und das möchte ich eben nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen vielleicht auch noch mit der Folge hinterm Ofen gehalten und tue mir jetzt wieder nicht so leicht, weil ich mich hier nicht profilieren möchte und hier nicht irgendwie von mir behaupten will, ich hätte die Weisheit mit den Löffeln gefressen, auf keinen Fall. Ich habe im Vergleich zu den Menschen, von denen ich lerne, ja sowas von wenig Ahnung, aber meine Stärke ist es, glaube ich, Brücken herzustellen und zu vernetzen. Und das ist es, was ich machen möchte. Ich möchte all diese Dinge aus Bewegung, aus der Biomechanik, die mit der Spiraldynamik angefangen haben, die ich jetzt in dem neurowissenschaftlichen Bereich beim Darm lernen darf, die mit dem Emotionscoaching zusammenkommen, die ganz handfest in unserem Leben als Musiker auf den Bühnen uns immer wieder begegnen. Unser Körper, die meisten von uns erkennen Probleme mit ihrem Körper, die wenigsten von uns verstehen, warum diese Probleme überhaupt entstehen oder wo die herkommen. Die meisten gehen zu irgendeinem Orthopäden oder Physiotherapeuten und hoffen auf Hilfe, was ja total normal ist, habe ich früher auch gemacht, aber mir hat niemand helfen können. Ich war bei unzähligen Therapeuten und es war auch alles irgendwie gut und ich möchte jetzt auch nicht sagen, Physiotherapie ist schlecht oder Orthopäden sind alles Scharlatane oder wollen alle nur an den Knien operieren, überhaupt nicht, gar nicht. Ich sehe nur für mich persönlich den absoluten Vorteil darin oder das, was mir letztendlich richtig wirklich zuallererst mal geholfen hat oder zum ersten Mal geholfen hat, war das Verstehen. War selber verstehen, wie Dinge funktionieren und wie Dinge zusammenhängen. Und daraus konnte ich mir selber helfen. Mehr als mir irgendjemand anderes von außen hat helfen können mit ein, zwei ganz seltenen Ausnahmen. Es gab einen australischen Chiropraktiker, der eine ganz abgefahrene Art von Arbeit mit mir gemacht hat, aber auch da hatte ich keinen Zugriff. Da war ich abhängig von jemand anderem. Und das ist das, was ich vielleicht ein bisschen ändern möchte mit all den vielen Dingen, die ich mache und die ich jetzt weiß. Ich möchte das, was mir hilft und das, wo ich sehe, da sind die Verbindungen und da laufen die Brücken zusammen. Und das macht uns als Menschen, ob wir jetzt Musik machen oder nicht, ist ja vollkommen wurscht erstmal. Das macht uns aus. Und wenn wir es verstehen, dann bekommen wir eine Ahnung von dem Potenzial, was in uns steckt. Und das ist nach der Funktion das zweite große Wort, worauf ich mich irgendwie konzentrieren will. Also ich möchte die Funktion von Dingen verstehen. Ich möchte verstehen, wie Bewegung funktioniert, noch mehr. Ich möchte verstehen, wie unser Kopf, unser Gehirn funktioniert. Und ich möchte verstehen, wie die Emotionen funktionieren. Und das Schöne ist, der Begriff Funktion passt da auch ganz gut, weil im Emotionscoaching sagen wir, es gibt funktionale und dysfunktionale Emotionen. Es gibt keine positiven und negativen, es gibt nur angenehme und unangenehme. Und entweder sie finden in ihre Funktion oder eben nicht und dann werden sie irgendwann dysfunktional und dann belasten sie uns. Und auch eine Emotion wie Trauer kann eine Funktion haben. Denn Trauer, habe ich ja am eigenen Leib feststellen dürfen, ist natürlich nichts Angenehmes, aber die sollte auch gelebt werden. Denn durch die Trauer entdecken wir erst oder machen wir uns nochmal ganz bewusst, was für einen Wert diese Sache, dieser Mensch in dem Fall, in unserem Leben hatte. Und es kann unglaublich bereichernd sein, sich an diesem Wert zu orientieren. Da gibt es um die Trauer und um diese ganze Thematik, da könnte ich ja 5 Podcast-Folgen drüber aufnehmen. Das mache ich jetzt nicht. Das war jetzt einfach nur so eine sehr private Geschichte, die ich aber einfach teilen möchte, weil es mich ausmacht und ich auch erklärt habe, dass das für mich so ein kleiner Hürdensprung ist und den habe ich hiermit genommen. Und das macht mich auch wieder ein kleines bisschen stolz und auch Stolz ist eine ganz nährende Emotion. Also ich habe es einfach ganz viel mit den Emotionen durch das Emotionscoaching und mit dem Gehirn durch die Neurowissenschaften und mit dem Körper durch Spiraldynamik und Biomechanik und all diese Dinge, die da zusammenkommen. Gepaart natürlich, bin ich auch noch Musikerin, gepaart mit der Musik, lässt mich immer wieder erkennen, was wir Menschen für wahnsinnig tolle Wesen sind. Das ist irrsinnig komplex und es kann vielleicht auch für manche Köpfe überfordernd sein und zu viel Information sein, aber ich glaube trotzdem ganz fest daran, wenn man versteht, wenn man sich immer mehr mit sich auseinandersetzt und wenn man auch oft den Mut hat, es braucht auch ganz viel Mut, gerade bei den Emotionen, wenn man den Mut hat, sich mit sich auseinanderzusetzen und mal versteht, wie unser Körper funktioniert, wie Bewegung von der Anatomie her gedacht ist. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man manchmal denkt. Wenn man all diese Dinge irgendwie versteht und einen Zugang für sich findet, dann entdeckt man dieses wahnsinnige Potenzial oder man merkt, wow, da ist noch so viel mehr möglich. Und es ist irrsinnig viel mehr möglich, da bin ich überzeugt davon, diese ganze Wissenschaftsszene ist so groß. Ich habe so viele irre Sachen vorher auch schon entdeckt. Ich habe ja mit, wie schon erwähnt, mit der Anouk Bindels eine sehr spezielle Folge aufgenommen. Dort haben wir den Dr. Joe Dispenza erwähnt. Sie hat ihre ganz persönliche Heilung auch auf der Reise mit ihm erlebt. Ich finde es eine wahnsinnig faszinierende Szene. Man kann, wenn man das möchte, über diesen Menschen ganz viel Kontroverses rausfinden und kann sich das vermiesen lassen, was es an wahnsinnigen Geschichten gibt, was Menschen einfach für Wege dort gehen und was die dort erleben. Also wenn man einfach nur mal bei YouTube eingibt, Dr. Joe Dispenza und Testimonials, dann sieht man und hört man Geschichten, Gesichter und Geschichten von Menschen, die irrsinnig faszinierende Sachen erzählen, von Heilungen, von Dingen, die sich verändern. Und da, das fasziniert mich, da möchte es, das kann man vielleicht noch gar nicht erklären, worum es da geht. Und da scheiden sich wahrscheinlich auch ganz viele Köpfe in der Wissenschaftsszene. Und diese Szene ist, so viel ich jetzt von den absoluten Insidern gehört habe, ein totales Haifischbecken. Die hauen sich da teilweise die Köpfe ein und die gönnen sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot. Und da geht es wie immer einfach ganz oft um Geld. Da geht es voll oft um Kohle und um die Gelder, die manche Studien und manche Arbeiten und manche Institute und wie auch immer diese ganzen Strukturen da auftreten. Jetzt krieg ich schon bald einen Knoten in der Zunge. Da möchte natürlich jeder für sich irgendwie seine finanziellen Flüsse behalten. Jeder möchte ja, dass sein Status quo erhalten wird und nicht irgendeiner ums Eck kommt und es mal eben mit irgend so einem esoterischen Zeug über den Haufen wirft und die keine Gelder mehr bewilligt bekommen. Also das ist jetzt auch eine sehr oberflächliche Beschreibung und ich möchte das auch, ich kann mir das gar nicht anmaßen, da auch nur irgendwie mir ein Urteil zu erlauben, aber es ist das, was ich von außen beobachte und ich sehe einfach ganz viel Handfestes, ganz viel, was mit ganz unwiderlegbaren harten Fakten sich gerade entwickelt, auch in der psychologischen Szene, also die Psychologie paart sich immer mehr mit der Neurobiologie. Und das ist ein total spannendes Feld. Und das sind sehr bodenständige, sehr greifbare Dinge, die sich da verändern. Und dann gibt es aber eben diese Grenzbereiche, wo es Studien dazu gibt, dass zum Beispiel Massenmeditationen die Sonnenströme oder Sonnenstürme beeinflussen können. Das sind abgefahrene Dinge, aber auch diese Dinge geschehen und auch diese Dinge passieren irgendwo um uns herum. Und ich möchte die nicht wegnegieren, aber es ist jetzt überhaupt nicht mein Anliegen, hier in dem Podcast, in dieser Folge da allzu weit abzuschweifen. Ich habe ihr schon viel zu viel eigentlich erzählt, mache schon länger, als ich vorhatte. Aber vielleicht kriegst du so ein bisschen eine Ahnung, dass ich versuche, offen zu bleiben. Das ist wahrscheinlich eins von meinem größten Wert, dass ich nicht mauer, dass ich nicht zumache und dass ich mich echt immer wieder bemühe, offen zu bleiben und aber trotzdem meinen Werten treu zu bleiben, die vielleicht manchmal für manche etwas zu konventionell sein mögen und vielleicht etwas zu traditionell auch. Aber ich möchte mit diesen Werten, die mir sehr wichtig sind, trotzdem immer wieder es schaffen, offen für andere Sichtweisen zu bleiben und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, den Wert in den anderen Menschen erkennen. Ich bemühe mich wirklich immer wieder erstmal was Wertvolles in einem Menschen zu suchen, auch wenn er überhaupt nicht mit mir auf der Linie ist, aber es ist trotzdem ein Mensch. Es ist trotzdem jemand, der ein Gehirn hat, der ein Herz hat, der Emotionen hat, durch den genau dieselben Prozesse fließen oder in dem genau dieselben Prozesse ablaufen wie in mir, in der genauso viele Neuronennetzwerke oder weniger oder mehr, je nachdem, aber der genauso von der Anlage ist wie ich und der genauso ein fantastisches, komplexes und faszinierendes Wesen ist wie ich. Und allein deswegen hat jeder Mensch schon einen Wert verdient. Und wenn wir das irgendwie schaffen, dann haben wir echt einen großen Evolutionsschritt nach vorne getan. Und das möchte ich irgendwie ein Stück weit auch mit meiner Arbeit erreichen. Also irrsinnig viel, was ich mache. Und vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen greifbarer. Aber mich interessiert einfach dieses Wunderwerk Mensch. Mich interessiert dieses Universum, dieses Leben. Ich finde das Potenzial, was da in uns steckt, wahnsinnig faszinierend. Ich frage mich, wie Konzerte anders ablaufen können, wie Musik anders ablaufen kann, was sich verändern kann, was sich zwischenmenschlich in unserem Berufsleben und unserem Alltag verändern kann, wie wir offener aufeinander zugehen können, bedingungsloser und absichtsloser. Das sind zwei ganz große Begriffe, auf die werde ich vielleicht später nochmal eingehen. In anderen Podcast-Folgen. Aber ja, das, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr oder habt ihr jetzt ein bisschen mehr eine Ahnung, wer ich eigentlich bin, warum ich das denn mache, was ich mache. Und vielleicht versteht ihr dann auch ein bisschen mehr, was, wo es mich hintreibt, wo es mich hinzieht. Ich möchte einfach die Dinge, die mich faszinieren, greifbarer machen für alle, die sich dafür interessieren. Da muss man manchmal bereit sein, sich da auf manchmal ein paar komplexere Themenfelder einzulassen, aber es erschließt sich ganz oft ganz viel. Und wie gesagt, ich möchte es ja greifbarer machen. Ich möchte eine Faszination wieder zurückholen für uns und ich möchte Menschen mit Problemen helfen. Körperlich, emotional, geistig, soweit es meine Expertise mir erlaubt. Ja, und ich möchte ein bisschen inspirieren, vielleicht auch für Persönlichkeitsentwicklung in unserer Branche, im Orchester, in Ensembles, überall, weil ich glaube, dass da auch da irrsinnig viel Potenzial liegt. Und dafür habe ich auch für nächstes Jahr eine Folge geplant mit mehreren Kolleginnen. Es ist eine Frauenrunde bis jetzt. Und ich möchte mich mit den anderen so ein bisschen unterhalten, was die Wünsche sind. Also alle von uns haben irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen eine Unzufriedenheit, aber wir haben den Wunsch nach Veränderung. Und ich möchte gern ein bisschen konkreter machen, was wir verändern wollen und vor allem, wo wir hinwollen, was wir uns stattdessen wünschen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo mehr Energie und mehr Aufmerksamkeit hinfließen darf. Weniger auf das, was wir kritisieren und wo wir sagen, das ist schlecht und das ist blöd und da geht es mir nicht gut mit, sondern für sich klarer machen, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Oder wo möchte ich, dass sich meine Szene hinbewegt? Welche Werte sollen da mehr vertreten werden und wie soll das konkret ausschauen? Und vor allem, können wir das so schaffen, dass es möglichst bedingungslos und absichtslos abläuft? Also nicht in dem Sinne von, ich möchte, dass alle nur noch A, B, C oder X, Y, Z machen, sagen, denken, fühlen, sondern es soll für alle gleich sein. Und ich glaube nicht, dass das mit rosa Wölkchen und esoterischem Gequatsche verbunden sein muss, sondern ganz im Gegenteil, da geht es um harte Fakten und die Unternehmenswelt, die Szene der Unternehmensberater auch, wo ich auch ein klein bisschen Kontakt habe, die sind da ganz krass auf dem Vormarsch und es gibt irrsinnig viele Unternehmen, die ganz konkrete Schritte tun und ihre Wertebasis von unten oder auch ihre Mitarbeitersysteme, das ganze Unternehmenssystem eigentlich im Endeffekt ein Stück weit umstrukturieren und viel fast schon eigentlich menschlicher machen. Und dass es manchmal an der Menschlichkeit in unserer Szene hapert, da möchte ich eben auch so ein kleines bisschen vielleicht auch in der Folge drauf eingehen. Ich habe viele Gespräche geführt dieses Jahr, interessante Gespräche, wo mir manchmal ein bisschen die Spucke weggeblieben ist und ich dann irgendwie nur noch lachen konnte, weil es echt zu verrückt war. Aber auch manche Sachen, die mich ein bisschen traurig gemacht haben, was teilweise auch manchmal an Unmenschlichkeit und wie will ich es ausdrücken, seltsam gelenkter Machtgehabe stattfindet. Genau, und das wird so ein bisschen Inhalt der nächsten oder einer der nächsten Folgen sein. Um den Humor wird es gehen. Ich werde mich nochmal wahrscheinlich mit Manolo und mal schauen, ob ich einen EM- und WM-Medaillenträger aus dem Sportbereich noch dazu gewinne. Möchte ich aber noch nicht so viel verraten und möchte auch so ein bisschen auf die Veränderungen in der Fitnessszene, gerade was das Nervensystem angeht und im olympisch orientierten Sportbereich da so ein bisschen drauf eingehen, wie Sportler im Olympiabereich, vielleicht auch im Teambereich, wie die sich gegenseitig, ja, wie da so das Klima ist und was die machen. Aber da möchte ich noch nicht so viel verraten, das ist so ein kleiner Ausblick. Wenn du jetzt noch mehr über mich erfahren willst, wenn du jetzt irgendwie gemerkt hast, wenn es vielleicht auch deine erste Podcast-Folge war oder wie gesagt, du mich weiter verfolgen willst und du auch so ein bisschen mit mir arbeiten möchtest. Ich war nämlich dieses Jahr gar nicht so untätig, deswegen gab es auch nicht ganz so viele Podcast-Folgen. Ich habe ein Online-Portal, das sich der funktionellen Bewegung widmet. Dort kannst du dich also mit mir bewegen, dort kannst du mit mir atmen, dort erkläre ich irrsinnig viel zum Körper, zur Anatomie. Es gibt die unterschiedlichsten Videos und Textbeiträge dort und du kannst mit einem monatlichen Beitrag dort beitreten und kannst dich mit mir bewegen, mit mir atmen. Du kannst mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Ich habe auch einen Telegram-Kanal. Dort habe ich aktuell noch eine super Ressourcenreise durch den Advent bis ins neue Jahr hinein mit Klangreisen-Meditation, mit Kristallklangschalen. Und diese Meditationen bleiben dort in dem Kanal erhalten. Also wenn du dem Kanal beitrittst, auch wenn du dem nächstes Jahr im Juni 2024 im Sommer beitreten solltest, dann wenn du zum Dezember zurückscrollst, sind dort immer noch die Klangreisen-Meditationen. Was gibt's noch? Du kannst meinem Newsletter beitreten. Dort wirst du immer informiert über all die neuen Aktualisierungen. Nächstes Jahr wird's auch von mir habe ich geplant, an Musikschulen und Musikvereinen oder so ein kleines Konzept erstmal zu erstellen für die Atmung, um Schülern, um kleinen oder nicht ganz kleinen, ich sag mal so im Teenageralter aufwärts, jungen Menschen, die Musik machen, ihre Anatomie etwas besser zu erklären und einen guten Kontakt zur Atmung zu ermöglichen. Und zwar Atmung im Sinne der Biomechanik, ohne dass es jetzt allzu abgehoben wird, aber auch wie Atmung auf unser Nervensystem wirkt. Da werde ich nächstes Jahr ganz viel machen. Wenn du darüber informiert bleiben möchtest, trag dich in den Newsletter ein, schau auf Instagram oder Facebook vorbei und schreib mir unglaublich gern eine Nachricht. Ich freue mich total über jeden, der mit mir in Kontakt tritt. Und wenn es nur ein Hallo, ich finde dich toll oder Hallo, du gehst mir tierisch auf die Nerven ist, dann werde ich dem einen antworten, vielen Dank, finde ich mega. Und dem anderen, weißt du Bescheid? Nischmann. Also ich bin für jegliche Kritik natürlich auch offen, wenn sie konstruktiv ist und für Unterstützung. Für mich ist es sehr unterstützend, eure Seite zu hören. Ich habe ganz oft Momente, wo ich mir denke, oh, ich würde so gern irgendwie nur mal eine 2-Minuten-Folge aufnehmen, um euch irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Aber das ist mir dann, also das passt ja in ein Podcast-Format überhaupt nicht rein. Aber ich will einfach mit euch im Kontakt sein. Und dafür ist dieser Telegram-Kanal unglaublich gut geeignet. Da kann ich viel näher mit euch im Kontakt sein. Dort könnt ihr kommentieren, dort könnt ihr viel interaktiver mit mir auch irgendwie was gestalten. Also ich bin schon auch auf euch angewiesen ein Stück weit, weil ich möchte mich an euch orientieren, was ihr braucht. Es geht ja nicht nur um mich. Ne? Also es ist ja keine, ja, es geht nicht um mich, es geht um uns alle. Und mein Wunsch wäre so eine Gemeinschaft, dass dadurch so eine kleine, größere Gemeinschaft entsteht an Gleichgesinnten, an allen möglichen, die interessiert sind an Bewegung, an Denken, an Fühlen, an allem zusammen, an Musik machen, an Veränderungen, an Persönlichkeitsentwicklung, alles irgendwie, wenn es nur ein Teilbereich davon ist oder wenn es alles ist. Also, ganz viel Angebot, was es mittlerweile gibt. Ich freue mich total, wie gesagt, von euch zu hören. Und ich freue mich total aufs neue Jahr und auf die vielen neuen Podcasts. Mal schauen, wie viele ich schaffe. Ich werde nächstes Jahr viel mehr bloggen, wer gerne liest. Ich habe einen Blog auf meiner Website. Ich möchte viel mehr von meinen Expertenthemen verbloggen und die dort verewigen quasi. Genau. So viel war es jetzt von mir. Jetzt habe ich über eine Stunde gequatscht. Viel länger, als ich vorhatte. Aber wie gesagt, es war eine sehr persönliche Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr kennt mich jetzt ein bisschen besser. Und jetzt wünsche ich euch, wenn du das noch vor Silvester anhörst, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf dass du dich mit dem Wunder, was du bist, verbinden kannst. Das war auch ein Thema heute in meiner Live-Stunde und in meinem Telegram-Kanal. Wunder im Leben und selbst als Wunder zu erkennen, löst die Emotion Ehrfurcht in uns aus, hat was mit Dopamin zu tun, setzt ganz, ganz viele heilsame Prozesse in uns in Gang. Und vielleicht hast du jetzt ein kleines bisschen mehr Zugang und Verständnis für dieses Wunder, was wir Menschen sind, weil wir sind wahnsinnig, wahnsinnig tolle, komplexe, faszinierende Wesen. Und ich freue mich, immer mehr für uns zu begeistern, für dich und für mich. Komm gut rüber ins neue Jahr. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ganz viele gesunde Töne fürs neue Jahr. Bis bald. Ciao. Einen Wunsch hätte ich tatsächlich noch an euch. Wenn euch mein Podcast gefällt und wenn ihr die Inhalte wichtig und gut findet, dann teilt den Podcast ganz unbedingt. Kommentiert den Podcast und liked den Podcast, wo ihr könnt. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Dafür sage ich Danke.